Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Mit Experteninterviews, Informationen und Tipps zu Themen aus Wirtschaft und Politik.
Heute geht es um künstliche Intelligenz, KI. Deshalb gleich vorab ein ganz wichtiger Hinweis. Es gibt mich wirklich. Ich bin Lothar Schmitz und ich arbeite als Wirtschaftsjournalist in Bonn. Ich bin keine künstliche Intelligenz. Auch diese Podcast-Folge, wie alle bisher, ist nicht das Produkt einer künstlichen Intelligenz. In Zeiten von ChatGPT werden die Situationen zunehmen, in denen man das eigens betonen muss, denn künstliche Intelligenz nimmt uns Menschen schon heute zahlreiche Tätigkeiten ab und am Ergebnis lässt sich längst nicht immer ablesen, ob es von einem Menschen oder einer KI stammt. Auch die drei Personen, mit denen ich heute spreche, sind echt. Ebenso der Ort, an dem wir uns treffen, das Deutsche Museum in Bonn. Gleichwohl spielt KI hier eine tragende Rolle. Das Museum wandelt sich gerade zur digitalen Wissenswerkstatt und zum zentralen Forum für künstliche Intelligenz in Nordrhein-Westfalen. Schon jetzt bietet die Ausstellung Mission KI faszinierende Einblicke. Das Museum geht mit der Ausstellung und dem skizzierten Wandel ganz neue Wege. Welche? Darüber spreche ich mit Museumsleiterin Dr. Andrea Niehaus, mit Ralf Burmeister, KI-Projektleiter, sowie mit Tanja Löschner, die im Museum für Bildung und Vermittlung zuständig ist. Hallo zusammen.
Hallo.
Ja, hallo in die Runde.
So, ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Ich habe gerade gelernt, Sie haben heute schon Prominenz im Haus gehabt. Das Prinzenpaar von Bonn war hier.
Ja, ganz genau. Wie gesagt, hier spricht die Andrea Niehaus und wir hatten hohen Besuch zusammen mit meiner Kollegin Tanja Löschner. Die hat das wirklich auch toll vorbereitet. Hatten wir wirklich ein schönes Programm zur karnevalistischen Intelligenz, KI, dann heute mal umgedeutet. Und es kam wirklich toll an. Wir waren ja auch nicht alleine, sondern auch begleitet vom Hofstaat. Es hat ihnen allen sehr, sehr gut gefallen.
Auch sonst sind wir nicht alleine. Ich habe gerade gelernt, dass gerade auch eine Erwachsenengruppe hier um uns herum schwirrt.
Genau, das ist bei uns auch gar keine Ausnahme. Wir sagen immer, das Deutsche Museum ist ein Ort für alle von 0 bis 99 und unsere Bildungs- und Vermittlungsangebote richten sich nicht nur an die Jüngsten, sprich Kita und Schule, sondern Berufskolleg, Erwachsenenbildung. Wir hatten eine wunderbare Winterakademie zusammen mit einem Seniorenstift und alle Menschen sind immer herzlich eingeladen, herzukommen und sich weiterzubilden und zu gucken, wie KI erlebbar gemacht wird.
Okay, dann fangen wir vielleicht mit ein paar Fakten an. Nicht alle HörerInnen, also hoffentlich möglichst wenige, kennen das Museum nicht, aber es mag ja noch den einen oder die andere geben. Frau Niehaus, vielleicht führen Sie uns ganz kurz, nicht durchs, aber ins Museum.
Ja, das will ich gerne tun. Vielleicht ist dem einen oder anderen gleich unser erster Namensbestandteil bekannt, Deutsches Museum. Das vermutet man ja meistens in München und das stimmt auch. Es ist wirklich unser Stammhaus. Wir sind ein Haus mit 5 Standorten und wir sind, ja, warum sind wir überhaupt in Bonn? Uns hat damals die Bundesstadt Bonn schon in den 1980er Jahren geholt, um eben den Aspekt Naturwissenschaft und Technik zu stärken. Und wir sind 1995 dann natürlich durch einige Wirren, wir sind ja gerufen worden von der Bundeshauptstadt, dann nur noch der Bundesstadt, sind wir seit 95 letztendlich dabei, diesen Schwerpunkt zeitgenössisch Forschung und Technik der Moderne zu bestimmen und sind im Prinzip auch das einzige Technikmuseum, das sich mit der Moderne beschäftigt.
Wenn man bei Ihnen reinkommt, sieht man erstmal Vergangenheit, man stößt draußen auf den Transrapid, da hat sich Deutschland auch mal Zukunft gedacht. Das hat nicht so richtig geklappt. Das wäre vielleicht mal ein schöner Bogen zur KI und zu dem, was Sie jetzt demnächst vorhaben. Also wird das mit der KI und der Zukunft klappen und wie sieht das mit Ihnen als Museum aus? Sie wandeln sich ja gerade.
Wir wandeln uns seit 2020 und wir hatten damals in 2018 überlegt, was wir machen. Wir waren nach 20 Jahren, sage ich mal, an der Position, wo wir gesagt haben, wir möchten eigentlich ganz gerne überarbeiten, was wir bislang ausgestellt haben. Das war sozusagen ein Überriss über fast 60 Jahre Technikgeschichte. Und wir wollten eigentlich ein aktuelles und relevantes Thema. Und da sind wir relativ schnell bei der künstlichen Intelligenz gelandet. Und konnten damals aber nicht ahnen, wie sehr das durch die Decke geht, sind eigentlich jetzt auch sehr, sehr froh, dass wir ein Thema gefunden haben, weswegen die Leute auch wirklich gezielt zu uns kommen. Und man kann wirklich auch mit Lug und Recht behaupten, dass wir immer noch das einzige Museum weltweit sind, das sich so ausschließlich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und darauf sind wir schon noch ein bisschen stolz.
Das ist ja vom Land NRW auch so gewollt und offenbar ja auch gefördert. Das heißt, das Land hat richtig das mit angestoßen und bis wann sind Sie dann das zentrale KI-Forum
Oder sind Sie es jetzt schon?
Ja, also ich würde mal sagen, wir sind zu 100% KI-Forum, aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Es ist tatsächlich das Wirtschaftsministerium, das uns unterstützt, damals noch unter dem Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Damals hatte das Land frisch eine Digitalstrategie ins Leben gerufen und Teil war letztendlich die Einbeziehung von Öffentlichkeit, Mitnehmen in die Digitalisierung. Und künstliche Intelligenz ist ja nun eine der Schlüsseltechnologien der Digitalisierung. Und diese Tiefenbohrung, die hat damals auch dem Haus sehr, sehr gut gefallen. Und es werden jetzt bis Ende 25 etwa 4 Millionen Projektmittel in diese Umwandlung hier eben auch fließen. Aber es ist eine spannende Aufgabe für uns alle, eine Herausforderung, weil künstliche Intelligenz, und das wird ja nachher noch das Thema sein, kann man ja weder schmecken, fühlen, hören, riechen, sondern man muss wirklich auch tolle und ungewöhnliche Möglichkeiten finden, das hier eben wirklich an diese breite Öffentlichkeit heranzutragen, die eben auch zu uns kommt. Und vielleicht noch ganz kurz zu unseren Finanzen. Wir sind gerade dabei und 24 wird für uns wirklich ein entscheidendes Jahr werden, die Weichen eben zu stellen, dass wir auch ab 26 hier noch weiter existieren. Wir haben ein sehr kompliziertes Finanzierungsmodell und ab 26 eben letztendlich die Situation, dass einige unserer Partner vertraglich nicht mehr gebunden sind und wir vor laufenden und steigenden Kosten stehen und das eben auch aufzufangen und neue Wege zu finden, das wird uns 24 schon ganz schön beschäftigen.
Jetzt haben Sie ja Glück, dass Sie kein Goethe-Institut sind, denen geht es ja gerade weltweit leider an den Kragen, da werden einige geschlossen. Sind Sie denn zuversichtlich, dass es Sie über 2024 hinaus geben wird oder vielleicht sogar noch stärker geben wird wegen des KI-Schwerpunktes als bisher?
Ach, wissen Sie, Herr Schmitz, wir sind eigentlich in den letzten 10 Jahren Berufsoptimisten geworden und geblieben. Wir haben große Unterstützung, alle unsere Partner, auch die Landesregierung, wir haben es ja in den Koalitionsvertrag geschafft, ist wirklich auch dabei. Aber wie gesagt, der große Durchbruch, der fehlt noch. Und daran arbeiten ganz, ganz viele, unter anderem ja auch unser sehr, sehr aktiver Förderverein. Auch unser Stammhaus, von dem bekommen wir große Unterstützung. Nur was sie eben nicht machen können, unser Stammhaus ist eben Geld aus Bayern nach Nordrhein-Westfalen schieben. Und das ist eben eines unserer großen Probleme. Ich sag mal, es ist einer unserer Geburtsfehler.
Das heißt, Sie brauchen Geld aus NRW und vom Bund, weil Sie aus Bayern zumindest keins bekommen.
So ist es. Kultur ist Länderhoheit.
Die Förderung durch Landesmittel endet 25. Mhm. Und darüber hinaus haben wir keine Perspektive, keine feste.
Das heißt, es gibt nicht jetzt schon eine Zusage von irgendeiner Instanz?
Ganz genau. Deswegen hängt die Existenz unseres Hauses nach wie vor in einem seidenen Faden. Das hindert uns nicht daran, mit vollem Engagement an dem weiteren Umbau unseres Hauses weiterzuarbeiten. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, diesen Rucksack mit sich rumzuschleppen, dass man nicht weiß, ob das, was man mit sehr viel Herzblut hier aufbaut, am Ende tatsächlich nicht verdorrt, bevor es echte Früchte trägt.
Dann kommen wir mal zu dem Herzblut, Herr Burmeister. Ihr Herzblut fließt ja als KI-Projektleiter in diesen neuen großen Schwerpunkt KI. Vielleicht erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz aus Ihrer Sicht, was KI ist. Also, da kursieren ja eine Menge Definitionen. Vielleicht haben auch Sie eine für sich hier im Museum gefunden. Und warum KI, warum dieser Schwerpunkt, warum jetzt?
Fangen wir damit an. Wir haben uns schon überlegt, als wir sagen, wir wollen diesen Ort zu einem relevanten Ort der Wissenschaftsvermittlung machen, dass wir mit der Digitalisierung und dann eben mit der Zuspitzung mit künstlicher Intelligenz auf das richtige Pferd setzen. Das wussten wir schon, bevor ChatGPT durch die Decke ging. Zumindest haben wir da stark gehofft und wurden ja dann auch bestätigt. Also das hat alles funktioniert. Was dort noch nicht funktioniert hat, ist eben das Bekenntnis aller Förderer, diese kleine Pflanze auch weiter zu unterstützen. Das fehlt halt noch, aber es klappt sehr gut. Die Leute kommen zu uns, weil das Thema die Leute umtreibt, weil sie nur diffuse Vorstellungen haben, weil sie eben oft gar nicht genau wissen, was künstliche Intelligenz ist. Weil sie Vorbehalte haben, Ängste haben, manchmal auch völlig überzogene Hoffnungen haben, manchmal auch gar nicht wissen, was das eigentlich soll und mit sehr, sehr großen Berührungsängsten hier reinkommen. Manche kommen auch aus dem falschen Grund, die denken, sind im Haus der Geschichte. Die werden dann alles anderen belehrt. Aber es ist schon so, dass wir genau mit dieser, man kann es fast sagen, das Verunsicherung, die da hergeht und die auch größer geworden ist durch die ganzen generativen KI-Systeme, ne, nimmt uns KI die Arbeit weg, werden Entscheidungsprozesse auf KI-Systeme übertragen, deren Funktionsweise wir nur rudimentär verstehen. Das sind alles Fragen, die die Leute hier anbringen und das nehmen wir alles sehr ernst. Das sind nämlich auch unsere Fragen. Was wir hier machen ist, das nennt sich Mission KI, erleben, verstehen, mitgestalten. So, wir machen das hier erlebbar und Frau Nios hat das schon angedeutet. KI selber ist eine dröge Sache. Das sind so ein paar Programmcodes, ne? Kann man nicht sehen, kann man nichts mitmachen, kann man eigentlich auch nicht ausstellen. Außer.
Genau, also wie machen Sie es dann?
Ganz simpel. Ich bringe das immer auf die Formel: vereinfachen, visualisieren, vermitteln. Wir gehen bei allem, was wir machen, an die Schmerzgrenze dessen, was man noch mit gutem Gewissen den Leuten mitteilen kann, ohne ins Ungenaue zu kommen. Ne? Wir sind eine wissensbasierte Organisation. Vom Deutschen Museum erwartet
man. Also, das heißt, Seriosität steht immer ganz oben. Aber Sie müssen es runterbringen.
Das ist unser Markenname. Deutsches Museum ist seriös, aber es ist eben auch ein Volksbildungstempel. So hat es Oskar von Miller mal formuliert. Ne? Ja. Im Idealfall eine Mischung zwischen Volkshochschule und Oktoberfest. Gut, das können wir im Rheinland nicht ganz bieten, aber die Karnevalisten waren ja da. Genau. Aber was wir hier machen, ist tatsächlich Museotainment, Infotainment. Wir wollen, die Leute sollen hier Spaß haben. Die sollen keine Berührungsängste haben, nicht verängstigt mit Schweißperlen hier stehen, um Gottes Willen, jetzt kommt die dystopische Zukunft, der Terminator kommt um die Ecke, Skynet übernimmt. Das kann ja alles passieren, aber wir haben es in der Hand, das noch zu ändern und dafür sind wir hier. Wir wollen die Leute orientieren, wir wollen ihnen katalysatorische Impulse mitgeben, um nachzudenken, aber erst einmal wollen wir ihnen zeigen, wie funktioniert es eigentlich? Was sind denn die Stärken, was sind denn die Schwächen dieser Systeme? Was sind die Momente, wo wir darüber reden können? Ich glaube, niemand würde es in Frage stellen, wenn wir KI-Systeme zur Krebsdiagnose einsetzen, das bei der Diagnose hilft, die Zeiten vereinfacht. Das ist, glaube ich, unwidersprochen eine tolle Sache. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir keine Gesichtserkennungssysteme im öffentlichen Raum haben und Sozialpunkte vergeben wollen wie in China. Der Überwachungsstaat Orwells 84 ist mit KI wunderbar möglich. Das wollen wir nicht. Aber es gibt auch Anwendungen, die sind ambivalent. Darüber müssen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen, wie, in welcher Form wollen wir das haben.
Und die zeigen Sie hier auch exemplarisch, solche?
Die zeigen wir hier alle. Wir haben die ganze Bandbreite. Wir haben die gute KI, wir haben die schwierige KI und wir haben die böse KI. Jede KI, die Sie sehen wollen, haben wir hier. Schwerpunkt ist jetzt vor allen Dingen generative KI. Wie kann KI kreativ sein? Wie können wir unsere eigene Kreativität mit KI erweitern? Aber wir haben eben das Grundprogramm. Das ist jetzt hier. Sie können es leider nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir sitzen hier gegenüber unseres Vermittlungsherzstücks des Raumes, in dem wir künstliche neuronale Netze, Grundlagen der künstlichen Intelligenz erlebbar machen, visualisieren. Sie können sehen, wie so ein Ding denkt. Sie können es selber trainieren. Sie sehen die Stärken und die Schwächen. Was kann es nicht? Warum kann es das nicht? Was haben Sie beim Programm, beim Anlernen falsch gemacht beispielsweise? Oder kann man das überhaupt richtig machen? Das machen wir hier alles. Und dann gehen wir in die Anwendungsbeispiele und dann gehen wir hier rum. Und das passiert nicht alleine. Hier geht keiner rum und stolpert durch die Ausstellung und weiß nicht, was er machen soll. Nein, unsere Museotainerinnen und unsere Museotainer ersetzen Ausstellungstexte. Es gibt weder eine Dauerausstellung noch gibt es Ausstellungstexte. Es gibt eine fluide Präsentation. Wir schmeißen alles nach ein paar Monaten raus, um aktuell zu bleiben. Und wir haben hier Menschen, die vermitteln. Die schauen sie sich an, die fragen, was wollen sie eigentlich, was wissen sie von KI? Und dann kommen wir ins Gespräch und der Dialog, das ist die Kür des Vermittlungsprozesses.
Dialog ist in der Tat ein schönes Stichwort. Jetzt haben wir eben schon gelernt, jetzt im Augenblick gerade um uns herum ist eine Gruppe von Lehrern und Lehrerinnen hier. Schüler und Schülerinnen sind natürlich auch ein Schwerpunkt, wobei sie sagten eigentlich alle von 0 bis 99, aber möglicherweise kommen ja doch die einen mehr und die anderen weniger.
Ja, also es kommen tatsächlich auch sehr viele Familien mit sehr kleinen Kindern. Das hat uns tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Wir haben natürlich auch Räume, wo wir sagen, wir vermitteln ganz analog, ne? Ganz ohne Maus und Stecker. Lernt man mal die Grundprinzipien, die so hinter der Informatik stecken. Da muss man gar nicht an die Bildschirme. Das ist uns auch sehr wichtig, dass man weiß, wie funktioniert die Technik und wie viel Mensch steckt da drin. Und wie Herr Burmeister gerade gesagt hat, im Mittelpunkt unserer Vermittlung steht der Mensch und nicht die Maschine. Wir hätten auch lauter Algorithmen ausstellen können. Das wäre sehr öde gewesen und hätte viele Menschen abgehängt. Offensichtlich machen wir es richtig, sonst würden nicht die ganzen Kinder kommen und hier auch sehr glücklich sein, weil es ist ein Museum zum Anfassen. Es ist ein Ort, wo man ausprobieren kann und soll.
Also das heißt, ich erlebe hier auch Sie KI bei Ihnen. Können Sie es mal an einem Beispiel sagen? Also es wäre, wie gesagt, ja schöner, wir könnten es zeigen, aber wir sind ja kein Video.
Genau, also Format. Wir haben natürlich, das bleibt nicht aus, viele Bildschirme. Die KI ist dann halt letztlich doch eine Software, aber man kann ganz kreativ werden. Das heißt, je nachdem, was ich der Maschine eingebe, zum Beispiel bei Stable Diffusion, generativer Bilderkennung, kann ich ein Prompt eingeben. Je nachdem, wie kreativ mein Prompt ist, je nachdem...
So ganz kurz für ein paar Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen, was ist ein Prompt?
Ja, das ist quasi der Text, den Sie eingeben und sagen, ich möchte gerne ein Bild gestalten, zum Beispiel die Zeitung Die Wirtschaft, ne, was auch ein schönes Teekesselchen ist. mal gucken, was dabei rauskommt. Ne? Könnte sein, wir sehen dann ein Titelbild, wo eine Kneipe drauf ist. So könnte die KI das interpretieren. Das ist dann immer ganz lustig und heiter und die Menschen merken auch hier, was Herr Burmeister gerade angesprochen hat, bei unserem künstlichen neuronalen Netz, was die Menschen trainieren können. Merkt, bei manchen Gegenständen geht das ganz gut, bei anderen ist die menschliche Mustererkennung dann doch deutlich überlegen und zwar schon die Mustererkennung eines Dreijährigen.
Bei welcher zum Beispiel? Wo tut sich die KI schwer?
Was die KI nicht kennt, was sie nicht als Trainingsdaten erhalten hat, das wird sie auch nicht erkennen.
Also eine KI ist auch nur in Anführungsstrichen intelligent. Also das, was sie nicht kennt, was man ihr nicht als Mensch beigebracht hat, kann sie dann auch nicht in irgendeinen Zusammenhang stellen.
Nein, zum Teil schon. Aber sie braucht Trainingsdaten und sie braucht sehr viele Trainingsdaten. Was wir hier haben, das ist Machine Learning, was wir hier zeigen. Also die Maschine lernt und der Mensch bringt ihm erstmal bei, steckt also Daten rein und klassifiziert sie. Und wenn dann die Erkennung so funktioniert, dass man mit dem Ergebnis zufrieden ist, also das Ergebnis stimmt, ich zeige dem eine Banane, der sagt, es ist eine Banane.
Wir verraten jetzt aber nicht zu viel.
Nein, aber das dann würde man sagen, dass das System funktioniert. Aber wie die Verbindungen in einem neuronalen Netz funktionieren, das ist ja noch nicht erforschter Teil. Das nennt sich im Fachjargon Explainable AI, also transparent der Entscheidungswege in diesen Systemen. Da wissen wir noch zu wenig drüber, deswegen kann man diesen Systemen auch nicht so richtig über den Weg trauen. Wenn man nicht weiß, welche Trainingsdaten verwendet wurden, sind die objektiv gewesen? Und wenn sie durch Ihren oder meinen oder von mir aus Kopf gegangen sind, sind sie schon per se, sind nämlich subjektiv. Und dann eben auch das Ergebnis. Wir wissen nicht, wie es zustande kommt. Wenn ich das erst alles weiß, wenn ich diese Informationen habe, dann kann ich sagen, okay, die Trainingsdaten waren fair, es sind genug gewesen, das System gibt verlässlich immer die richtigen Auskünfte, dann kann ich damit arbeiten. Wenn ich auch noch weiß, wie die Verdrahtungen in sich funktionieren, dann kann ich das vielleicht sogar für eine Kreditvergabe verwenden oder für ein Bewerbungsverfahren. Solange die Daten aber subjektiv sind, weil sie Daten der letzten 20 Jahre beispielsweise sind, die durch unsere Köpfe gegangen sind, meistens durch männliche, weil es vielleicht auch zu wenig Trainingsdaten sind und ich nicht genau weiß, wie das System funktioniert, wie die Vernetzung im System funktioniert, dann würde ich so einem System nicht trauen, ganz einfach. Aber vielleicht noch zur Ergänzung. Wir reden hier eigentlich von lernenden Maschinen. Künstliche Intelligenz ist ein Marketingbegriff, der ist sehr schön, der ist eingeführt worden in den 50ern, finden alle klasse. Wir machen das auch, ne? Wir arbeiten auch mit solchen Marketing-Sachen.
Den gibt es seit den 50ern?
Ja, der ist sehr alt. Die Grundidee kommt ja noch von Alan Turing, englischer Mathematiker, Erfinder des Computers, Knacker des Enigma, Verschlüsselungscodes der Wehrmacht etc. Das erzählen wir eigentlich, wenn überhaupt, nur in einem kurzen Diskurs bei dem Test, ob es sich um einen Menschen oder um einen Androiden handelt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zu uns kommen, wir werden sie testen und sie müssen eine ganz, ganz schwierige Frage beantworten, um herauszufinden, ob sie echte Menschen sind oder Androiden. Dann fliegen sie raus und kriegen auch das Geld nicht wieder. Aber die meisten schaffen den Test, aber er zeigt, dass wir Fragen stellen, die eine KI in der Form heute noch nicht beantworten kann. Wenn sie aber in 3 oder 4 Jahren kommen, kann die KI das vielleicht. Deswegen geben wir hier immer nur quasi einen Augenblick wieder. Wir können immer nur das zeigen, was jetzt ist. Die Technologie entwickelt sich sehr, sehr schnell. Das haben wir jetzt gesehen. Und das Kuriose ist, im Museum erwartet man ja die alten Sachen. Wir sitzen aber in einem schnell drehenden Hamsterrad, dass er mir die aktuellen Sachen zeigen will. Wenn Sie uns in einem Hamsterrad laufen sehen wollen, dann kommen Sie vorbei. Es ist ein sehr spannender Prozess. Manchmal laufen wir hier schweißgebadet rum und tragen die Sachen hin und her, weil wir mitten im Betrieb auch noch umbauen, damit es für Sie immer aktuell bleibt. Das ist eine schwierige Aufgabe, für die wir auch Partner brauchen, gerade hier auch aus Wissenschaft und Wirtschaft und Kunst. Denn wir sind das Forum für künstliche Intelligenz. Wir bringen die Menschen hier zusammen. Wir wollen als besten Bismarck im Sinne der ehrliche Makler sein, der über diese Technologie informiert, Anwendungsbeispiele zeigt, die Entstehungsprozesse zeigt, Werkstattberichte aus der Forschung zeigt, aus der Wirtschaft zeigt, aber auch künstlerische Ansätze hier zeigt. Das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt, dass wir eben kein reines Technikmuseum sind. Das Deutsche Museum hat einen sehr breiten Kulturbegriff und den kann man hier sehr lebendig erleben.
Da würde ich gerne ganz kurz noch einhaken, weil Sie gerade die Wirtschaft erwähnt haben, also die Unternehmen in unserer Region hier und natürlich auch in Deutschland insgesamt stellen sich ja auch nach und nach auf KI ein. Es gibt Befragungen, denen zufolge es noch nicht sehr viele sind, also Bitkom zum Beispiel, das ist ungefähr, also der Verband sagt, dass es ungefähr 10% der Unternehmen sind, die schon KI einsetzen. Bei Hidden Champions ist es mehr. Also da ist noch viel Luft nach oben. Ich will aber auf was anderes hinaus. Sie sind ja hier quasi auch ein Forum, das Diskussion anregt und zusammenbringt, und zwar zum Beispiel auch Wirtschaft und Wissenschaft.
Genau, und eines unserer Formate sind sogenannte KI-Talks. Da hatten wir jetzt, glaube ich, insgesamt 3 Stück, die wirklich auch sehr, sehr gut angekommen sind. Natürlich auch so als Hybridveranstaltung. Und da geht es wirklich um Fragen wie Robotik, Mensch-Maschine, diese Schnittstelle. Oder im November, das war dann die letzte Veranstaltung zum Thema Cybersicherheit. Und das sind sicherlich Veranstaltungen, die wir auch in 24 fortsetzen. Momentan sind wir aber sehr mit dem Umbau beschäftigt, wegen dem wir dann auch im Februar schließen werden. Aber wir planen eben auch in diesem Jahr etwas zum Thema Einsatz von KI, beispielsweise für den Mittelstand, auch in Kooperation mit der IHK, wie sich herausstellt. Also wir bedienen sozusagen das Feld der Wirtschaft, auch der Interessensverbände hier wirklich sehr, sehr gut.
Was wir brauchen, sind ja strategische Partner bei allen unseren Dingen. Wir sind nur ein paar Leute und wir brauchen immer Partner, die uns helfen. Deswegen ist unser Förderverein sehr wichtig, weil im Förderverein sind auch relativ viele Firmen, die sich mit dieser Technologie beschäftigen. Mit denen entwickeln wir dann auch Demonstratoren hier im Museum. Ab dem März kann man das sich hier anschauen. Also das ist auch ein Netzwerk, das sehr wichtig für uns ist und das wir auch gerade pflegen und weiter ausbauen.
Sehr gut. Frau Löschner, ich würde gerne nochmal zu Ihnen kommen. Das Stichwort ist Weiterbildungsbedarf bei den Unternehmen. Nach allem, was wir wissen, sind die Unternehmen auch deswegen häufig zurückhaltend, insbesondere kleinere Unternehmen, weil sie natürlich auch vor der Frage stehen, wie sie ihre Leute überhaupt für die sinnvolle Nutzung, für den Einsatz von KI trainieren. Jetzt werden Sie auch da ins Spiel kommen. Das Stichwort ist KI-Scouts. Also es wird ja demnächst eine Qualifikationsmaßnahme geben für Nachwuchs in Unternehmen, wo Sie als Museum mit dabei sind.
Genau, wir sind halt mehr als ein Museum, sonst wären wir bei so tollen Projekten nicht mit dabei. Und das ist ein ganz tolles Projekt, wo junge Auszubildende oder Berufsanfängerinnen und Anfänger in Betrieben die Möglichkeit haben, noch eine Zusatzqualifikation zu erlangen. Die beschäftigen sich in vielen, vielen Unterrichts- und Trainingseinheiten eben mit Themen wie KI und Ethik, aber auch Einsatz von KI in meinem Unternehmen. Wie sind ökonomische Faktoren zu beurteilen? Da sind dann verschiedene Dozentinnen und Dozenten, die das mit den Jugendlichen machen, und wir als Museum sind ein Ort, wo man zum Beispiel die Auftaktveranstaltung hat. Was wir ja gerade eben erzählt haben, man kann das eben hier besser zeigen. Das ist auch, was uns für Schulen attraktiv macht, weil keine Schule wird sich ein künstliches neuronales Netz mit 11 Monitoren leisten, an dem man eben der KI mal beim Denken zugucken kann. Das ist der Grund, warum man hier hinkommt. Und wir sitzen jetzt, das können die Hörerinnen und Hörer leider auch nicht sehen, in einer kleinen Sonderausstellung vom Bundeswettbewerb für künstliche Intelligenz, der in Tübingen ist. Und da kann man ganz schön sehen, welche Vorstellungen Jugendliche haben, wie die KI ihrer Zukunft aussehen soll. Und das ist uns auch sehr wichtig. Wir sind hier ein Forum.
Also nicht, wie sie glauben, wie sie aussehen wird, sondern
Nein.
wie sie sich wünschen.
Mitgestalten, würden. Das ist das Thema. Und ich glaube, also wir sind Generation Internet. Hätte man uns damals gefragt, wie soll das aussehen, sähe es heute vielleicht auch anders aus. Und die Jugendlichen haben ganz klare Vorstellungen, Ängste, Nöte, Sorgen. Deshalb sind wir immer froh, gerade wenn unser studentisches Mitarbeiterteam hier eben Kurse gibt, wie findet die KI. Da merkt man, die Hemmschwelle zu fragen ist eben deutlich geringer von einem 14-Jährigen zu einem 21-Jährigen, als wenn wir da sitzen. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis der KI-Scouts. Und ich bin sehr gespannt auf den Prototyp-Durchlauf.
Wann wird das sein?
Das wird wohl schon im Frühjahr starten.
Mhm. Was ist denn Ihrem Eindruck nach, wenn Sie Gruppen durch das Museum führen? Was sind so die größten Aha-Effekte, vielleicht so der größte Verblüffungsmoment? Womit können Sie sozusagen so auf Anhieb punkten?
Also der Vermittlungsprozess ist ja eben nicht führend. Also wir möchten nicht die Menschen mit vorgefertigten Reden zutexten, sondern wir möchten gerne, dass die da abgeholt werden, was sie spannend finden. Das heißt, ich lasse die erstmal ausschwärmen, dann sollen die mir zeigen, was finden wir eigentlich spannend, was möchten wir hier eigentlich erleben. Und meistens ist der Aha-Effekt hier bei der Mustererkennung sehr groß, wo man halt zeigen kann, okay, das kann die KI nicht so besonders gut. Wir verraten aber nicht was, weil sollen ja alle herkommen, den Überraschungseffekt haben. Der Überraschungseffekt ist vielleicht bei dem einen oder anderen auch, dass er doch kein Roboter ist, ne? Könnte auch sein. Ja.
Oder dass er sogar sein Wesen verändern kann. Ne?
So.
Es gibt nämlich eine Station, da setzen Sie sich hin, ich beschreibe sie jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer, Mann circa Mitte 50, tippe ich mal, würde sich in eine Frau Anfang 20 verwandeln, würde aber die gleiche Mimik haben wie der Mensch, der da sitzt, nennt sich Deepfake. Das ist eine von den Technologien, die ein bisschen ambivalenter sind.
Und das geht inzwischen technisch? Also ja, ich erkenne mich quasi gleichzeitig wieder und bin aber komplett verfremdet.
Ganz genau, können wir uns gleich angucken.
Und was auch ein Überraschungseffekt ist, dass das leidige Erstellen von PowerPoint-Präsentationen heute schon ganz, ganz gut von einer künstlichen Intelligenz übernommen wird.
Okay, dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir einen ganz kleinen Rundgang machen. Die Zeit ist schon fortgeschritten, aber vielleicht 2 oder maximal 3 Stationen und dann versuchen wir das für einen Podcast ganz kurz und so anschaulich wie möglich zu erklären. So, jetzt sind wir ein kleines Stück gegangen und stehen in einem Raum, der mich so ein bisschen an Raumschiff Enterprise erinnert. Wo sind wir hier, Herr Burmeister?
Sie haben eine gute Assoziationsgabe. Vorbild ist hier die Kommandobrücke eines Bird of Prey aus Star Trek. Tatsächlich, eine Raumschiffssituation sollte erzeugt werden, aber in Wirklichkeit ist es was ganz anderes. Es ist ein künstliches neuronales Netz, das wir hier aufgebaut haben. Ich hatte ja schon gesagt, wir visualisieren die Dinge. Hier können Sie auf 11 Monitoren sehen, wie ein trainiertes künstliches neuronales Netz denkt und wie es seine Entscheidungen trifft. Das ist insofern wichtig, weil wir hier können wir sehen, welche Fähigkeiten diese Systeme haben, wo aber auch die Begrenztheiten sind. Und dazu bitte ich jetzt meine freundliche Assistentin. Ich beschreibe das Szenario. Wir haben hier ein Mustererkennungssystem. Das heißt, wir haben eine Kamera. Diese Kamera positioniert man in der Regel so, dass man ein Objekt davor legt. In diesem Fall ist es eine Orange oder das Modell einer Orange. Wir hantieren hier nicht mit echten Früchten. Im Eingabebildschirm sieht man jetzt das Bild einer Orange. Sie können es bestätigen. Dann kommen diese 11 Monitore. Und diese Monitore zeigen im Prinzip verschiedene Schichten eines künstlichen neuronalen Netzwerks, das bestimmte Strukturen analysiert, diese Informationen weitergibt, reduziert und überträgt in das System von Nullen und Einsen. Das ist jetzt die sehr einfache Variante. Und am Ende kommt im Entscheidungsbildschirm, wird angezeigt, was das System zu erkennen meint. Das ist dieser grüne Balken, den Sie da sehen, und der zeigt zu 95% Orange. Das System hat überhaupt gar keine Vorstellung von dem, was es da sieht. Es sieht nur Strukturen, es sieht kleine Pixelwolken oder größere Pixelwolken. Und jetzt schaut es sich an, welche andere Wolke, die es sich gemerkt hat. Es hat 1000 Objekte gelernt. Was passt am besten dazu? In diesem Fall ist es nochmal einfach, ich mache es nochmal. Orange hat es trainiert, Orange erkennt es, zielsicher. Na, die paar Prozente, die fehlen, liegen jetzt hier an den Lichtverhältnissen. Wir machen ein anderes Beispiel. Sie beschreiben ganz kurz, was es ist.
Ein weißes Pferd mit schwarzen Punkten.
Genau, für die Älteren unter uns der kleine Onkel aus Pipi Langstrumpf. Wenn wir den vor die Kamera halten, dann...
Oh, Dalmatiner und Sparschwein.
Und
Karussell tatsächlich auch.
So, Herr Schmitz, warum Karussell?
Genau, warum Karussell?
Ja, ganz einfach. Das System hat 100 Hundesorten gelernt, aber kein einziges Pferd. Es kennt keine Pferde, es hat keine Vorstellung davon, was es ist. Und das Einzige, wo es sowas Ähnliches mal gesehen hat, ist auf einem Foto von einem Karussell. Aber es weiß nicht, dass das ein Pferd ist. Deswegen sagt es Karussell.
Das heißt, es könnte noch, also man sieht ja eindeutig wie ein Pferd aus, es könnte noch irgendwie eindeutiger sein, es würde niemals auf die Idee kommen, dass es ein Pferd ist.
Nein, selbst wenn wir ein echtes Pferd in den Raum führen, würde es es nicht erkennen. Wie gesagt, KI-Systeme haben keine Vorstellung von dem, was sie sehen, aber sie erkennen Muster hervorragend.
Ich glaube, wir haben gerade ein ganz tolles Erlebnis unten. Ich höre nämlich, dass die Kollegen gerade unseren Hund Gassi führen. Vielleicht möchten Sie den auch mal sehen. Jetzt haben wir viel über Pferde gesprochen.
Mögen Sie Hunde?
Ja, halbwegs.
Gut, dann nehmen wir sie der beißt nicht.
Das ist gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Hund. Okay. So, jetzt gehen wir gerade ein Stockwerk hinab und befinden uns im großen Hauptraum. Und da läuft gerade so ein Ding auf uns zu. Frau Löschner, was läuft da auf mich zu?
Ja, das ist ein Roboterhund und der läuft gerade rückwärts. Er tippelt so ein bisschen und die Kollegen sind wie zu beiden.
Die mögen offenbar keine Hunde, die Kollegen.
Die schubsen ihn und dann sieht man, wie gut er sich abfangen kann. Ne?
So, aber was hat der jetzt mit KI zu tun?
Dieser Roboter könnte nicht laufen ohne KI. Wir haben da oben in dem Bereich Robotik und künstliche Intelligenz, erzählen wir, wie die Roboter mit KI das Laufen und das Navigieren gelernt haben. Und das ist unser kleiner, ich nenne es immer die günstige chinesische Kopie von Boston Dynamics Spot, den der ein oder andere vielleicht aus dem Internet oder aus dem Fernsehen kennt, der auch bei der Polizei in NRW mittlerweile eingesetzt wird. Diese Laufroboter sind eigentlich mal eingesetzt worden als bewaffnete Kampfdrohnen im Häuserkampf. Die können aber genauso gut nach einem Erdbeben Menschen retten. Auch das ist die Janusköpfigkeit dieser Technologie.
Ja, genau, und jetzt sind wir auch vielleicht wieder beim Thema Oktoberfest, weil dieser Hund kann auch steppen oder sich um sich selbst drehen.
Händchen machen.
Ja, kann der mal steppen?
Okay, also der tanzt also tatsächlich, der springt sogar. Das ist sehr beeindruckend. Ich habe aber trotzdem noch nicht verstanden, wo da die KI ist.
Beim Trainieren. Ja. Sie müssen diesem, es sind unglaublich viele verschiedene Sensoren, die zusammenwirken müssen.
Ja.
Und das funktioniert tatsächlich mit künstlichen neuronalen Netzen. Es muss das alles ausgleichen, das muss es lernen. Das sind ja keine programmierten Wege. Das müssen Sie sich vorstellen. KI ist ein lernendes System.
Ja.
Ein reines Programm, da werden nur Programmpunkte abgearbeitet. Das kann aber nie auf eine dynamische Situation reagieren. Deswegen ist hier KI das Mittel der Wahl, weil das System lernt und aufgrund seines Lernens kann es sich anpassen, kann sein Verfahren, sein Laufen anpassen an das Gelände.
Okay, aller guten Dinge sind drei. Frau Löschner, haben Sie noch eine Station für mich?
Wir haben ja noch ganz viele Stationen. Eigentlich würde der Podcast ja jetzt erst losgehen. Wir könnten noch mal zusammen eine kleine Autofahrt machen, wenn Sie
möchten. Okay, dann machen wir zum Abschluss noch eine Autofahrt. So, jetzt sind wir wieder ein Stockwerk höher und nähern uns gerade einem Auto, das ein bisschen wie ein dreidimensionales Smartphone aussieht.
Naja, wir nennen es futuristischen Fahrsimulator, weil wir hier die Herausforderung des autonomen Fahrens mit künstlicher Intelligenz zeigen. Das kann man hier ausprobieren, man muss erstmal selber fahren, also selber Gas geben, lenken und drei schwierige Situationen meistern. Und im zweiten Fall, hier sieht man gerade, wie schwer das ist, im zweiten Teil sieht man dann, wie eine künstliche Intelligenz die Probleme löst, beziehungsweise ob sie sie überhaupt lösen kann und wie schwierig es ist, alle Sensoren zusammenzubringen, um die richtigen Entscheidungen in Millisekunden zu treffen.
Auch da geht es offenbar wieder um Musterlernen. Also die KI wird dann trainiert, um in vergleichbaren Situationen vergleichbare Entscheidungen zu treffen? Oder was ist der Punkt dabei?
Das würde zu lange dauern. Das muss schneller gehen. Und das ist die Herausforderung dabei.
Ja.
Deswegen brauchen wir sehr schnelle Datenleitungen. 5G ist das Minimum, weil alle Sensoren müssen ja gleichzeitig an die...
Müssen liefern.
Ja. Genau. Und dann muss die künstliche Intelligenz auswählen, was machen wir jetzt? Es muss eine ganz klare Hierarchie geben von Entscheidungen. Das ist ja auch das Problem mit der Ethik. Wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich mit irgendetwas kollidiere und das wirklich nicht mehr verhindern kann, was mache ich dann? Ein sehr schwieriges Thema.
Das dann fahre ich jetzt einmal kurz Auto. Was muss ich tun?
Sie setzen sich auf den Platz. Wenn Sie möchten, halte ich Ihr Mikro.
So, das ist relativ bequem. Ja, schöner, großer Bildschirm.
Die Pedalerie erreichen.
Ja, habe ich. Was muss ich tun?
So, jetzt drücken Sie hier mal auf den Schalter Start. Zielt runter auf 0. Jetzt geben Sie mal Gas mit rechts.
Was muss man tun?
Sie sehen, es ist neblig. Sie dürfen nicht zu schnell fahren. Oh, da ist was auf der Straße. Sie fahren viel zu schnell.
Boah, schon in die Hecke.
Schon sind Sie in die Hecke. Jetzt bitte auf das Bremspedal treten und lange draufbleiben. Das ist quasi der Rückwärtsgang. Für alle Gamer, das läuft in dem Computerspiel so, also auch bei uns.
So, jetzt fahren wir mal ein bisschen langsamer und vorsichtiger vielleicht beim zweiten Mal.
Schauen Sie, die Ampel ist grün.
Gut, dann fahre ich mal geradeaus. Jetzt fahre ich. Oh, da habe ich eine Person fast überfahren.
Ja,
ich glaube,
das ist nochmal gut gegangen.
Genau.
Und das ist eigentlich der Trick. Die Situation richtig einschätzen und im richtigen Moment das Richtige tun. So wie wir als Menschen das ja auch tun müssen im Straßenverkehr.
Mhm.
Dass das eine KI leistet, ist sehr, sehr schwierig. Zumal ja viele dynamische Faktoren zusammenkommen. Ne? Einfach undiszipliniert die Straße kreuzende Kohlenstoffeinheiten, wie wir es gerade gesehen haben, das können Sie nirgendwo programmieren und berechnen. Das muss dann instantan erkannt und richtig gehandelt werden. Deswegen scheidet Programmieren aus. Hier muss tatsächlich ein lernendes System ran.
Aber heißt das, am Ende muss KI dann doch schaffen, einen Dalmatiner als Pferd zu erkennen, obwohl es nie gelernt hat, dass es ein Pferd ist?
Also nee, ist vollkommen egal, es muss nur erkennen, dass sich da eine Form bewegt. Wir haben da hinten von der Uni Bonn eine Demonstration, da ist auch eine Kamera drauf und das erkennt Bewegungsmuster und macht Vorhersagen, ob sie auf die Straße rennen werden oder nicht. Das wird auch in diesen Autos eingebaut.
Das heißt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was es für ein Hindernis ist. Entscheidend ist, ob es sich auf mich zubewegt oder auf die Straße bewegt und dann das
Auto.
Man muss
nur zwei Klassifikationen haben. Humanoide Kohlenstoffeinheit, schützenswert. Bei den anderen, wie im Normalen bei der Fahrschule auch gelehrt wird, ne? Steuer festhalten und bremsen.
Alles klar. So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie sind neugierig und strömen in Scharen ins Deutsche Museum Bonn. Das lohnt sich. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnerinnen und meinem Gesprächspartner für eine sehr lehrreiche und kurzweilige Stunde. Frau Niehaus, vielen Dank.
Ja, ich finde es toll und freue mich. Wir sind bis auf montags eigentlich fast täglich geöffnet. Von 10 bis 17 Uhr, Samstag von 12 bis 17 Uhr. Montags, wie gesagt, geschlossen. Kleiner Werbeblock nochmal.
Der Werbeblock ist erlaubt, ist ja schließlich auch eine Kultureinrichtung. Und ich finde für die, ne, sie haben ja keine kommerziellen Interessen, dürfen wir ruhig werben. Herr Burmeister, Frau Löschner, Ihnen wünsche ich viel Erfolg mit der Ausstellung, mit den nächsten Gruppen, die kommen. Worauf freuen Sie sich am meisten so in den nächsten Tagen und Wochen?
Oh, das kann ich Ihnen sagen. Wir bauen um im Februar. Und wenn wir am 1. März eröffnen, werden viele Flächen hier viel schöner sein. Wir werden neue Exponate haben. Und dann kommt der Höhepunkt. Über den Sommer machen wir den Bereich Teilchen- und Beschleunigerphysik neu und kontextualisieren.
Dann wird es noch schneller.
Und im Kontext mit der Auswertung von Kollisionsdaten mit KI. Sozusagen, wie wird KI in der Grundlagenforschung auf höchstem Niveau eingesetzt? Das wird der nächste Hammer.
Absolut. Wir freuen uns auch auf viele neue bunte Stationen, an denen man die Fundamente, die Grundlagen des Trainings erleben kann, selbst nachvollziehen kann. Und es kommt auch noch was zur Ersten Hilfe. Also seien Sie gespannt und kommen wirklich gerne ins Museum ab März.
Ja, es lohnt sich immer.
Vielen Dank.
Das war Unternehmen Zukunft, der Podcast der IHK Bonn-Rhein-Sieg. Mehr Informationen zu diesem und anderen Themen finden Sie unter www.ihk-bonn.de.